Ich freue mich für jeden Einzelnen heute Morgen, dass wir im Hause Gottes sein dürfen. Die, die ich nicht sehe und uns oder mich in dem Fall sehen, möchte ich auch herzlich grüßen, dass der Herr euch begegnet dort, wo ihr seid, dass er uns hier segnet. Ich begrüße ganz besonders Menschen, die zum allerersten Mal da sind. Der Herr möchte euch begegnen und segnen. Ich schaue nach hinten. Ist zufällig Milan aus Blumberg da? Nein. Okay. Der Herr Jesus möchte gerade in dieser Zeit jeden Einzelnen berühren. Wir sind in seinem Haus gekommen, um Gott neu zu erleben. Ich glaube, wir alle brauchen ein neues Erleben mit ihm. Wir leben in einer Zeit, wo wir Gott besonders brauchen. Und ich lade uns ein heute Morgen, lasst uns sein Wort genau betrachten und auch hören, was er uns sagen möchte. Die Predigt heute Morgen möchte ich betiteln Mut und Feigheit. Feigheit ist gerade Widerspruch zum Mut, aber vielleicht verstehen wir es dann auch besser. Ich möchte auch zurückblickend einfach noch, weil es dazu passt, erinnern, vor ein paar Wochen habe ich hier über einen Mann, der gesucht wurde von Gott, der in den Riss tritt, der die Mauern zumauert oder schließt, der für andere Menschen da war, damals zu Zeiten Hesekiels. Und Gott hat diesen Menschen nicht gefunden. Es gab es ihn nicht zu der Zeit. Wenn ich mich erinnere, ich habe auch ausgesprochen, dass Gott auch hier in Schwenningen und in unserer Gegend einen Mann sucht oder eine Frau. Und ich frage Gott immer wieder, Herr, hast du den Mann gefunden? Die Antwort muss ich geben und du dir. Herr, hast du den gefunden, den du gesucht hast? Der Herr möchte Gnade schenken, dass er uns alle gefunden hat, dass wir dort sind, wo Mauern offen sind, wo für andere in den Riss zu treten ist, wo für Menschen zu beten ist, wo Mitleidigkeit, wo Aufrichtigkeit gebraucht wird. Der Herr möchte uns allen helfen. Lasst uns einfach das so nochmal neu in unser Gedanken aufkommen. Der Roland hat das vorletzte Predigt, nicht jetzt am Sonntag, weil es dazu passt, hat über ein aufrichtigen Herzen, über ein weiches Herz, so kann ich mich erinnern, Gott sucht nach solchen Menschen und braucht solche Menschen und frag dich wieder, was du für ein Herz in dir trägst oder wie dein Herz Gott gegenüber ist. Der Herr möchte uns aufrichtige Herzen geben heute Morgen. Und weil es so dazu passt, Oliver hat, glaube ich, vor 14 Tagen über die Herzdiagnose gesprochen, über das kranke Herz. Das Herz war immer verantwortlich oder kaputt. Und es wurde uns gesagt, dass es einen Arzt gibt, der ein neues Herz schenkt. Und den gibt's. Der ist hier. Der ist Christus, der Lebendige. Den möchten wir heute Morgen wirklich erleben. Wie ich schon gesagt habe, Herz-OPs und Herzerkrankungen sind keine Pillepalle, ist eine große Sache, aber wohl dem, der ein reines Herz hat und ein gesundes Herz hat, auch körperlich, aber geistlich ist es noch viel, viel, viel wichtiger. Der Herr möchte es uns allen schenken. Ich habe ja gesagt, über Mut und Feigheit, aber Feigheit hat auch als Synonym Angst. Angst und Feigheit, aber diese Worte haben mehrere Bedeutungen. Und vielleicht werden wir noch einige so erörtern können zusammen. Die Frage ist, wer ist heute mutig? Ich stelle gern solche Fragen. Und wer ist auch feige oder von Angst befallen? Auch das muss ich jetzt nicht sehen oder wissen. Aber der Herr weiß es. Angst ist nicht so schlimm wie Feigheit. Feigheit im anderen Sinne. Also feige ist nicht der, der wegrennt, weil es donnert. Oder nicht der, der nicht in einen Aufzug steigen möchte. Übrigens, es sind wohl 300 Sorten von Ängste oder Feigheiten im deutschen Duden. Ich habe nur dreimal so vorgegriffen. Es gibt Leute, die haben Angst, mit dem Aufzug zu fahren. Es gibt Menschen, die haben Angst, auf einem Gerüst zu steigen. Die haben wohl Höhenangst und die haben auch eine besondere Ausdrucksweise, wie, was für Phobie das noch heißt. Und ich kenne sogar Menschen, die würden nie mit dem Auto durch einen Tunnel fahren. So Angst haben die. Platzangst oder wie man das nennt. Aber die Feigen sind nicht diese Menschen. Nicht hier, das sind nicht die gemeint. Die Feigen sind nochmal andere Sorten, aber vielleicht kommen wir noch ein paar Mal drauf zurück. Aber Angst und Sorge, wenn ich von Feigheit jetzt wegkomme und auf die Angst ein wenig konzentriert bin, Angst und Sorge hat uns Menschen jetzt eingenommen. Wir hatten schon Zeiten gehabt, wo wir nicht so viel Angst hatten, aber jetzt im Moment haben wir etwas mehr Angst von der Pandemie, von der Situation, was ist. Und ich habe die letzten Tage immer wieder auch Anrufe gekriegt und auch Leute haben mich darauf angesprochen, leben wir schon in der Zeit des Antichrists? Ist denn jetzt der Antichrist schon unterwegs? Ich denke, diese Frage ist gar nicht so unberechtigt. Mit diesen Fragen oder Ängsten sind viele damit beschäftigt. Und ich möchte versuchen, so zur Einleitung, bevor ich nachher eine Bibelstelle oder zwei Bibelstellen lese, mal so auf den Antichristen ein bisschen eingehen, nur damit wir in dieser Zeit damit ein bisschen sicher oder geistlich, wie die Bibel uns lehrt, damit umgehen. Es kann sein, dass es soweit ist. Es könnte schon der Anfang sein, es könnte auch schon fortgeschritten sein oder es ist gerade schon komplett da. Aber ich sage Folgendes und das möchten wir alle sehr gut merken. Der Antichrist wird nicht mit großem Geschrei kommen. Er wird auch nicht mit großem Geläut oder Tamtam kommen. Er kommt nicht als Teufel selber, schrecklich mit Donnern und Blitzen. Die Bibel sagt, er verstellt sich als Engel des Lichts, als den Schönen, den Schönsten, so verstellt er sich, den Braven, den Gerechten, der nur das Beste will für unsere Gesundheit, auch für unser Leben. Er will das Beste für die Umwelt. Und nochmal, er ist nicht nur eine Person, Geschwister. Er ist ein System. Und jetzt sage ich es raus, es könnte eine Demokratie sein. Auch Diktatur in einem. So ist er unterwegs. Der Antichrist wird nicht kommen, und ich sage es uns jetzt in aller Deutlichkeit, und passt alle auf, auch ihr zu Hause, er rennt nicht rum mit diesem Stempel und guckt, wem er auf die Stirn die 666 knallt, steht in Johannes 13 oder in der Offenbarung des Johannes 13. Und er wird auch nicht mit der Tattoo-Pistole oder Nadel kommen und sagen, so, halt her. Und ich habe sogar teilweise die Meinung vertreten, es wird ein Mikrochip sein und unter die Haut gepiekst. Aber auch ganz ehrlich, so clever sind wir, dass wir sagen, hey, wenn das mich stört, dann nehme ich mein Tapeziermesser und das Ding ist draußen. Also auch von dem Gedanken dürfen wir uns verabschieden. Sondern er kommt unter Umständen Biochemie mit Dingen, die wir vielleicht nur ahnen. Aber hier ist wirklich große Vorsicht geboten. Bis du nicht weißt, was Sache ist, ist gut, wenn du vorsichtig bist. Das möchte ich so in aller Ehrlichkeit sagen. Der Antichrist hat so gute Vorschläge. Er hat auch Vorschläge und Auswege aus Krisen. Er hat auch sogenannte Lösungen so parat. Alles, was er nicht tut, er tut den Schöpfer in nichts einbeziehen. Er tut Gott verachten oder ausklammern. Und nochmal, er kommt so, dass alle Menschen oder die allermeisten es mögen. Boah, das ist doch eine tolle Sache. Das ist die Möglichkeit. Das ist die Lösung. Die Leute jubeln ihm zu, die rennen hin. Ich will's haben. So kommt der Antichrist. Er ist der größte Täuscher dieser Welt oder des Universums. Nur Gott durchsieht ihn, du nicht. Es sei denn, Gott wohnt wirklich in dir. Und ich möchte einfach sagen, wenn wir in Christus sind, wenn wir eng mit Christus verbunden sind und wir fragen, Herr, wie kann ich ihn erkennen? Erkenne ich ihn auch in dieser Sache gerade aktuell? Zeig's mir. Wer da bittet, der empfängt, wer sucht, wird finden. Ich sage es uns. Aber wenn du unsicher bist, bevor du einen falschen Schritt machst, möchte ich dir sagen, mach lieber keins. Lest die Offenbarung 13, 14 und dann auch 16. Wisst ihr, dort steht es ganz genau. Wer einmal dieses Zeichen annimmt, wie es auch nachher genau sein wird, der kriegt dieses Ding nicht mehr los. Und deren Teil möchte ich nicht unbedingt haben. Ich möchte jetzt nicht zu dramatisch eingehen, aber Vorsicht geboten darf ich hier der Gemeinde aufrichtig jetzt sagen, jetzt noch in der Einleitung. Die Bibel sagt, der Antichrist kommt aus dem Abgrund, aus der finsteren Welt mit seinen Dienern und Dämonen, die in brave Menschengestalten mit hoher Einfluss und Ansehen auftreten. Bis dahin, dass sie in den Kirchen und Gottesdiensten Platz haben. Wir lesen, wenn wir lesen in der Bibel, er wird sich sogar in den Tempel Gottes setzen und wird von sich hauen, aber zur Hälfte des Trübsalszeit wird er aufliegen und Gott wird ihn vernichten. Lest die Offenbarung, auch wenn es schwer zu verstehen ist, aber es ist wichtig. Und ich möchte einfach sagen, hinter allem, hinter diesen Systemen, als was ich gesagt habe, steckt der Feind, der Teufel. Der Satan ist in Realität der schrecklichste Typ. Er ist der schwärzeste. Du kannst ihm nicht so viele Hörner und so viele Schwänze malen, wie hässlich der ist und wie grausam der ist. Die schrecklichsten Horrorfilme können ihn nicht schrecklich genug beschreiben. So ist seine Natur. So ist er in Wirklichkeit. Was er nur tut, er verstellt sich. Er kommt, Jackett, Smokey, Er kommt als Engel des Lichts. Wer Ohren hat, der höre, wer Augen hat, der schaue. Aber die Endstation von ihm ist tatsächlich, Gott wird ihn eines Tages vernichten. So steht es in der Bibel und es wird kommen. Aber er weiß, wo seine Station sein wird. Und er möchte, das ist sein Wesen, so viel, wie es nur geht, entführen und kaputt machen und bei sich haben. Gott möchte aber, dass niemand dorthin kommt. Und jetzt komme ich gleich zum Schluss. Satan ist der beste Werbespezialist. Der hat eine Werbung drauf, da kaufst du selbst, wenn du nicht brauchst. Und auch Systeme, das ist ein System dahinter. Es heißt doch, wenn sie dieses Essen, wenn sie diese Nahrung, wenn sie diese Vitamine nehmen, bah, sie werden aussehen, du wirst so gut aussehen und das wird so helfen. Wenn du dieses Alkohol trinkst, wenn du diese Zigarette rauchst, ihr kennt es ja, dann bist du. Und so geht es auch zu den Drogenkonsumenten. Wenn du das zu dir nimmst, du, da bist du high, da bist du. Wenn sie diese Reisegesellschaft wählen, wenn sie auf diesem Schiff fahren, dann, ihr kennt ja, dann bleiben sie meistens auf der Oberfläche. So ist die Werbung. Oder wenn sie dieses Medikament nehmen, nie mehr Beschwerden. Ich sage bewusst Medikament. Boah, dann bist du immun, dann passiert dir nichts mehr, es wird dir wohlgehen. Dann heißt es so schön, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Wenn du aber reinliest, dann merkst du, dir könnte ein Ohr wegfliegen oder du könntest blau anlaufen oder grün anlaufen oder dein Leber zersetzt sich oder sonst wie. Aber die Werbung sagt, wenn sie dies haben, dann, Geschwister, der Herr möchte uns Weisheit geben. Wenn die Werbesysteme gerecht wären, göttlich wären, könnten sie folgendermaßen aussehen oder so hätten müssen Werbungen gesprochen werden. Sie können diese Sachen kaufen oder sie können das Auto kaufen, aber die Lenkung versagt manchmal, die Bremsen auch nicht immer werden sie ihr Ziel erreichen. Manchmal setzt auch die Elektronik aus. Wer würde diese Automarke kaufen? Ich nicht. Wenn Sie diese Jacke kaufen, diese, ja, ihr kennt ja vom, ich sage extra keinen Namen, und Sie werden aussehen. Aber nirgends heißt, wenn Sie einmal hängen bleiben, zerreißt es. Wenn Sie dieses Medikament kaufen, werden Sie immer immun sein. Werden sie immun sein? Frage. Ich frage jetzt, ist dieses System göttlich oder ist dieses System antichristlich? Der Herr gebe uns Weisheit. So viel. Ich denke, fürs Erste reicht zur Einleitung jetzt. Wir können drüber nachdenken. Was nicht gut war, das dürft ihr mir dann nachher sagen. Aber ich habe mich so gedrungen gefühlt, ein bisschen hier ein kleines Lichtblick zu geben. Der Herr möchte uns wirklich Weisheit geben und auch Erkenntnis, dass wir nichts Unbedachtes tun. Ich möchte jetzt eine Bibelstelle lesen, wo Mut wirklich hervorgebracht wird. Und lese dann auch über die Feigheit. Wir lesen erstmal 2. Samuel 23 von 8 bis 17. Die meisten kennen die Geschichte, aber es ist sehr interessant auch zu hören und auch zu kennen. Und lasst uns es lesen. Es wird oben angezeigt. Ich lese es von hier, weil ich dort nicht genug sehe, weil ich schon doch älter bin. Aber ihr habt mit mir Gnade. 2. Samuel 23 vom Vers 8. Dies sind die Namen der Helden Davids. Jishbaal, der Hachmoniter, der erste unter den Dreien, der schwang seinen Spieß über 800, die auf einmal erschlagen waren. Nach ihm war unter den drei Helden Eleasar, der Sohn Dodos, der Achoahiter. Er war mit David in Pas Damim, als die Philister dort versammelt waren zum Kampf und die Männer Israels sich zurückzogen, also die Armee ging zurück. Er aber hielt stand und schlug die Philister, bis seine Hand müde war und am Schwert erstarrte. Und der Herr gab großen Heil an jenem Tage so, dass das Volk sich wieder umwandte hinter ihm her, um zu plündern. Auch ein Held. Nach ihm, Vers 11, war Schammah, der Sohn Ages aus Harar, als die Philister sich sammelten im Lehi. Es war dort ein Stück Acker mit Linsen und das Volk vor den Philistern floh. Da trat er mitten auf das Stück, auf das Feld und entriss es den Philistern und schlug sie und Gott gab großes Heil. Und 3 von den 30 Helden kamen zu Beginn der Ernte hinab zu David, zu der Höhle Adulam und die Lager der Philister lag in der Ebene Rephaim. David aber war damals in der Bergfeste und die Wache der Philister lag in Bethlehem. Und David gelüstete es und er sprach, wer will mir Wasser zu trinken holen aus dem Brunnen am Tor Bethlehem? Stellt euch vor, dort waren die Philister, ganze Armee. Da brachen die 3 Helden in das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus dem Brunnen am Tor in Bethlehem und trugen's und brachten's zu David. Aber er wollte nicht trinken, sondern goss es aus für den Herrn. Der war nicht feige. Und sprach, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tue. Ist nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hingegangen sind, und er wollte es nicht trinken. Das taten die 3 Helden. Ich denke, dass jeder junge Mann, vielleicht auch sogar die Älteren, würden sagen, bah, wenn ich so ein Held sein könnte. Und das ist auch schön. Wisst ihr, in Friedenszeiten sind viele Helden. Wenn der Krieg vorbei ist, dann sind so viele Helden, auch Heldinnen. Aber mitten im Krieg, mitten im Kampf, mitten im Sturm, da muss man die Helden echt suchen. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir solche Helden sind, die Gott vertrauen. Meistens rennt man davon, weil man Angst hat um sein Leben. Ich hoffe auch jetzt nochmal, dass ich hier niemanden verunsichere. Der Holger hat mich heute Morgen darauf angesprochen. Ich habe am Mittwoch hier einen Satz oder 3 Sätze losgelassen. Was kann uns Corona schon tun? Ich sage es nochmal, weil es der Holger mir heute Morgen wieder in Erinnerung gebracht hat. Es sind nur 3 Sachen. Es kann Corona kommen und dich trifft es nicht. Das ist die beste Variante. Dem Herrn sei Dank. Es kann kommen, dass es dich trifft. Richtig. Und der Herr heilt dich. Ist die 2. Variante. Die 3. Variante ist, trifft dich und du stirbst. Boah. Aber in allen 3 Dingen haben wir nichts zu verlieren. Ich möchte es niemandem wünschen. Aber wer in Gottes Hand ist, der hat nichts zu verlieren. Wenn unsere Seelen, unser Herzen so restauriert sind, wie wir es gehört haben, wenn wir ein neues Herz haben in Christus, Geschwister, und die Angst treibt uns. Die Angst ist unser größter Feind. Wenn du die Angst überwunden hast, ich sage es auch mir, ich möchte nicht mein Heldentum unbedingt aufspielen. Der Herr möchte mir Gnade schenken, wenn es soweit ist. Und dir auch. Aber liebe Gemeinde, lasst uns einfach das wissen. Das Größte, das Höchste ist, dass wir mit dem Herrn versöhnt sind, mit dem Herrn vereint sind, mit dem Herrn jeden Tag wirklich in bester Harmonie sind. Wisst ihr, die Soldaten, die Angst vor dem Tod haben, die würden nicht in den Krieg ziehen. Meistens sind nur diejenigen, die nehmen den Tod in Kauf. Was kann mir passieren? Und meistens siegen auch die. Der Herr möchte uns Mut geben, wenn wir ein sogenanntes irdisches Schicksal auch erleben würden, haben wir in Gott Frieden und ewiges Leben. Die armen Soldaten fallen oft und ist vorbei mit ihnen. Aber die, die in Christus fest sind, die haben das ewige Leben. Ich sage das jetzt so nur mal weg. Ich lese noch die zweite Stelle aus Offenbarung, Kapitel 21. Wir haben dort diese großen Helden gesehen. Der Herr möchte viele solche erwecken. Aber im Vers 21, Offenbarung 21, 8 heißt es, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, das ist der schrecklichere Teil, oder? Daher gibt es kaum oder kein Entkommen mehr. Ich möchte einfach unterscheiden von Feigen und Angstbefallene oder Ängstlichen. Ich werde jetzt versuchen, einige Dinge zu sagen, die als Mut aussehen und trotzdem als Feigling sich erweist. Ihr kennt ja alle, oder vielleicht haben wir es auch erlebt oder haben uns selber so angestellt. Mit 18 sagen wir zu Hause oder sagen junge Männer, wenn sie größer sind wie die Väter, so, Vater oder Alter, was willst du mir noch sagen? Er geht hin und knallt die Tür zweimal und ich bin der Chef. Mutig, gell? Ihr könnt dann sagen, ob er mutig ist oder feige ist. Und so sind auch junge Mädels. Ich gehe jetzt nicht so arg drauf ein. Aber so wie junge Männer Mut vorweisen und nicht immer Mut die Tatsache ist, so sind auch Väter, die sagen, sie sind mutig, aber trotzdem auch ein Problem haben. Ich habe eine Begebenheit gehört, genauso ein 18-Jähriger ist zu Hause und am Sonntagmorgen bleibt er im Bett liegen und sagt, heute gehe ich nicht mehr in die Kirche, jetzt bin ich 18, jetzt muss ich nicht mehr. Und da kommt der Vater und sagt, so Junge, in meinem Haus wird das gemacht, was ich sage. Du kommst in die Kirche. Und weißt du, was der Junge geantwortet hat? Vater, dort willst du mich hinzwingen, wo du meine ganze Teenagerjahre gesagt hast, die Kirche ist doch so schlimm. Die Gemeindeleitung taugt nichts. Ist eine schlechte Kirche. Du hast immer über die Predigt hergezogen. Jetzt gehe ich nicht mehr hin. Wer ist hier mutiger? Die Antwort lasst uns selber geben. Geschwister, ich möchte sehr aufmerksam und sehr genau heute Morgen nicht einfach was sagen, sondern wir wollen dem Herrn ähnlicher werden. Wir wollen hier unbedingt Gottes Willen erleben und das tun in dieser Zeit. Wir können vor Gott nicht Larifari sein, sondern nur aufrichtig. Der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir nicht das weniger Wichtige vorm sehr Wichtigen stellen. ihr Eltern, ich möchte euch ermutigen. Väter und Mütter, passt auf, was ihr über die Gemeinde, über Menschen, die Christus dienen, über heilige Leute sprecht. Ihr wisst, was ich meine. Es wird so viel Schlechtes gesprochen über Kirchen und Gemeinden. Und dann wundert man sich, dass die jungen Leute keinen Halt mehr haben. Der Herr möchte uns bewahren. Ich möchte es jetzt nicht lesen, aber wir kennen die Geschichte aus 2. Könige mit Elisa, wo diese spottende kleine Jungs den Elisa verspottet haben. Wer kennt die Geschichte? Einige, die die Bibel kennen, steht dort wortwörtlich. Elisa will hinauf nach Bethel in die Stadt gehen und es kommen ihm aus der Stadt 42 junge Buben, Knaben, so steht es geschrieben. Ihr könnt es nachlesen. 2. Könige 2 von 23 bis 27 irgendwo. Und diese Jungen fangen an und spotten über den Propheten Gottes, über den Gesalbten Gottes und spotten ihn aus, du Glatzkopf. Und es wird nicht immer alles so im Detail beschrieben, aber die Kinder haben den Propheten verspottet. Es wird geschrieben, Glatzkopf oder wie man es auch noch nennt. Die jetzt Glatze haben, müssen jetzt sich nichts dabei denken. Aber dort war der Elisa verspottet. Und wir lesen weiter. Und Elisa verwünschte sie, oder wir wissen nicht, was er gesagt hat. Die müssen so frech gewesen sein. Also wenn Elisa in meiner Zeit gewesen wäre, wir haben zum Beispiel den Weingartenwächter mit Steinen beworfen. Wir haben als Kinder erwachsene Menschen auch mit Stöcke bedroht. Der Herr verzeihe uns, oder er hat uns schon, denke ich. Aber das könnten junge Kinder gewesen sein, die haben schlecht über den Propheten hergezogen. Wer weiß, was sie zu Hause gehört haben. Den kannst du ja vergessen, das ist ein Prophet. Aber der hat doch den beleidigt oder mich beleidigt. Der hat vielleicht prophezeit, ich lebe in Sünde, dass ich gestohlen habe. Was interessiert es den als Pater? Ihr wisst, was ich meine. Irgendwo wurde der Prophet in den Augen oder in den Herzen der Kinder vielleicht, ich sage vielleicht, von den Eltern verwünscht, von den Eltern verspottet, von den Eltern vorgemacht worden. Und ich sage dies bewusst. Und die Kinder haben das weitergegeben, meistens, was sie zu Hause gehört haben. Ist naheliegend, oder? Und wisst ihr, an einem Tag 42 tote Kinder, 42 Särge. Also ich möchte dort nicht auf der Beerdigung gepredigt haben wollen. Wenn jemand alles gekannt hat, vielleicht gehört hat, was die gesagt haben oder weiß, was denen daheim beigebracht worden ist oder vielleicht auf dem Spielplatz oder wie auch immer. Geschwister, ich möchte nochmal sehr ermutigen, passen wir auf, was wir unseren Kindern, unserer Folgegeneration an schlechte Worte, Einflüsse, Menschen schlecht reden. Es könnte einen Widerhaken geben. Der Herr bewahre uns. Waren die Kinder feige? Waren die Eltern feige? Waren die Eltern mutig? Also wenn wir einen Titel geben, da waren die Eltern wahrscheinlich die feigsten. Der Herr bewahre uns. Ihr wisst, wo ich hinkommen will. Und die Predigt möchte unbedingt uns ein wenig erschüttern. Ich habe gebetet, Herr, es soll nicht nur Geschichte sein, sondern es soll was sein, was unser Herzen wirklich entflammt. Wir haben die Verantwortung auch unserer jungen Leute gegenüber. Junge Leute, ihr kommt auch noch dran. Wir dürfen uns gegenseitig Vorbilder sein. Ihr uns, ihr junge Leute. Wir euch. Wir draußen, dass Gottes Reich kommt. Der Herr sucht nach einem Mann. Wir kennen die Geschichte von Absalom. Wer kennt sie nicht? Steht in der Bibel. In den Königen, Absalom war ein hübscher junger Mann, so steht's. Es steht sogar noch dort, er war sowas von perfekt, er hatte keine Macken. Er hatte eine Haarpracht. So spezielle Bibelausleger sagen es, die Haarpracht hat schon 2 Kilo gewogen. Ich kann es nicht so genau sagen. Stellt euch vor, ein Typ, muskulös, junge Mädels jetzt für euch. Ich glaube, der hätte am Tag 2 Millionen Likes im Instagram. Schön ein Zopf hinten, versteht ihr? Lange, lockige Haare. Boah. Eines Tages geht er hin und sammelt sich so eine, die Bibel sagt, so eine Rotte oder so eine ihm Gleichgesinnten. Wisst ihr, mein Alter, mein Vater, der König, ist eh schon alt. Der rennt nur in die Kirche. Der ist immer im Tempel. Hey, wir müssen doch weltoffen sein. Wir müssen der Welt zeigen, was abgeht. Ich interpretiere. Und es heißt, er geht eines Tages hin und bekämpft den König, den Gesalbten. Und wer bereit oder war bereit, alles dran zu geben, den zu stürzen, sogar in Kauf zu nehmen, den umzubringen. Mädels, wer möchte den Kerl noch haben? Ich schwenke aus, der verlorene Sohn könnte ähnlich, ich interpretiere, 18 oder 19 von mir aus oder auch 20, Vater, du, ich muss vorsichtig sein, du lebst bald nicht ab, ich sehe, du willst nicht deine Koffer packen, also ich warte nicht so lang. Gib mir, was mir zusteht. Und stellt euch so vor, wenn dein Kind so käme. Holger, du siehst so glänzend aus mit Maske. Wenn dein Junge käme und sage, Alter, räum das Haus, ich brauch's. Ich kann nicht so lange warten aufs Erbe. Es ist etwas ja, zum Schmunzeln, aber ist doch in der Welt gang und gäbe. Und der alte Mann oder dieser Vater, wir wissen nicht, ich interpretiere, hat die Pferde verkauft, hat das Nebengrundstück verkauft, hat vielleicht noch ein Acker müssen verkaufen, hat die Kröten zusammengesammelt. Wer, wie war, ich muss es ihm geben, sonst macht er Terror. Und er ging weg. Und das gute Ende ist gut. Aber ich frage uns, ist es Mut oder Feigheit? Und zurück zu Absalom. Die Bibel sagt, 3 Pfeile sind in seinem Herzen stecken geblieben. Junge Mädels, die ihn hatte nicht lange Freude an ihm. 3 Pfeile in seinem Herz. Der Feind hat ihn getäuscht. Er hat so schöne Werbung gebracht. Er hat es so schön dargestellt. Und der Feind hat sein Ziel erreicht. Ich könnte weitergehen. Ich kann mich gut erinnern, der Pfarrer, geistlicher, gläubiger, er wurde dann gläubig, der Pfarrer Richard Wurmbrand. Ich durfte ihn in seinen letzten Tagen noch treffen und mit ihm mich auch unterhalten. Der hat erzählt, zurück zum System, im Kommunismus, wo ich auch herkomme, da gab es immer wieder solche Kongresse. Und ein ganz Schlauer hat gesagt, wir müssen die Oberen der Kirche, wir müssen die Verantwortlichen der Schule und alle in einem Saal zusammenkriegen, dass wir denen so richtig die Idee des Kommunismus weitergeben, weil die haben Einfluss. Und so waren, hat er gesagt, um die 3000 Geistliche in diesem Kongresssaal und vorne gingen diese sogenannte Herren, die sehr klug waren und sehr gut gekleidet waren und haben erzählt, wie fein, wie schön das System ist, wie wirklich zielführend, wie vielversprechend, wie gut die Bildung und die Ausbildung sein wird, Medizin und so weiter. Und haben gesagt, unter anderem, Gott hat in diesem System nichts verloren, den gibt es nicht. Und die ganze Masse hat geklatscht. Auch die Geistlichen. Und seine Frau hieß Sabine, ich weiß nicht, ich glaube, sie lebt sogar noch. Sabine, die war dort mutig. Die guckt ihren Richard an und sagt, Richard, die haben unseren Herrn Jesus bespuckt. Richard, steh auf, putz die Spucke weg von seinem Gesicht. Wortwörtlich. Der Richard sagt dir, du Sabine, wenn ich aufstehe, dann wirst du keinen Ehemann mehr in Freiheit haben. Die Sabine antwortet, lieber keinen Mann in Freiheit, wie einen Laschen und Luschen in der Freiheit. Und er stand auf und hat dann das Evangelium gesagt, hat das System konfrontiert. Das End vom Lied war 14 Jahre Gefängnis. Aber hat Gott so erlebt. Er sagte oft, ich habe dort die Freiheit wirklich erlebt im Gefängnis, wo es am schlimmsten war. Er ist ja dann nach Amerika und aus Amerika hat er sogar hier manchmal Gemeinden besucht. Ihr lieben Geschwister, es ist die Zeit und es kommt die Zeit, wo wir aufstehen dürfen, aufstehen müssen, sagen müssen, Gott ist wirklich für alles wirklich fähig und er kann's. Und die weltlichen Systeme und die schönsten Dinge, die vorgesehen werden, die können nicht überleben. Er hat es selber gesagt, ebenso hat sogar, ich habe jetzt einige Geschichten, der Richard Wurmbrand sagt, ich habe einen Freund gehabt, der war auch Pfarrer und der hat Traktate verteilt in Bukarest. Und er wurde dann gefangen genommen und wollten unbedingt wissen, wo hat er diese Traktate her? Er sagt, ich sag's euch nicht, egal wie, ich bin doch kein Verräter. Feigling. Kennt ihr solche, die, wenn sie in Gefahr sind, verraten sie alles. Aber dieser Pfarrer hat gesagt, ich verrate niemand. Okay. Dann haben sie seinen 12-jährigen Jungen gebracht und vor ihm mit dem Gummiknüppel traktiert. Und der Vater spricht, Junge, soll ich's denen sagen? Vater, sei kein Verräter. Sag's ja nicht. Aber die bringen dich um. Vater, lieber sterbe ich für den Herrn Jesus und für mein Heimatland, wie dass ich ein Verräter bin. Wo sind die Jungs? Junge Jungs? 12-Jährige, 11-Jährige, 13-Jährige. Wer hätte so einen Mut? Ihr müsst nicht aufstehen. Aber wisst ihr, wenn der Herr Jesus euer Held ist, wenn der Herr Jesus unser Held ist, liebe Gemeinde, können wir solche Hindernisse auch überwinden. Und heute Morgen habe ich bewusst diese Geschichten, diese Beispiele genannt, damit unser Glaube wächst. Auch jetzt in der Pandemiezeit. Ich sage euch, Geschwister, lasst uns nicht einfach nur für uns hier vorleben, sondern wir wollen wirklich für Christus leben und wagen. Ich lese nochmal Offenbarung 21, Vers 8. Lasst uns mit diesen Worten, ich bitte jetzt schon das Lobpreisteam nach vorne, kommt nach vorne, aber lasst uns nochmal hier lesen, die Feigen, aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Was mir so groß war, die Feigen sind nicht so attraktiv. Aber die Ungläubigen sind auf derselben Stufe. Wisst ihr, nicht die sind die Gläubigen, die alle hier sitzen oder die zu Hause jetzt zugeschaltet sind. Nicht alle die, die rufen, Herr, Herr, sondern die, die den Willen Gottes tun. Liebe Gemeinde, Feige ist, wenn man bewusst sündigt. Feige ist, wenn man bewusst Dinge tut, die dem Herrn nicht gefallen. Feige ist, wenn nicht die Früchte des Geistes, sondern die Früchte des Fleisches uns dominieren. Feige ist auch, wenn man schlecht wünscht, schlecht redet, schlechte Einfluss hinterlässt. Genau so einzustufen wie ungläubig sein. Und genauso einzustufen wie die Mörder, wie die Unzüchtigen, wie die Frevler, wie die, die nichts Gutes im Sinn haben. Der Herr bewahre uns davon. Gemeinde, ich möchte uns heute nicht ausgeteilt haben wollen oder die Leviten gelesen haben wollen, sondern uns ermutigen. Wir haben ein Königreich, das nie vergehen wird. Wir haben einen Gott, der heilig ist. Wir haben einen Gott, der die Systeme kennt, der den Feind überwunden hat. Wir haben einen Gott, der den Antichristen durchschaut. Und wir haben einen Gott, der uns durchträgt. In jeder Zeit. Und nochmal, habt nicht von dem Angst, wie die Bibel sagt, der euer Leib töten kann oder töten können, sondern von dem, der Leib und Seele vernichten kann. Aber wenn wir auf seiner Seite sind, kann der Feind nicht zum Ziel kommen. Er hat das Nachsehen. Lasst uns aufstehen, Gemeinde. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du dein Wort heute Morgen, Herr, uns geschenkt hast, dass wir von deinem Wort haben hören dürfen, dass wir einiges können verwerten, dass wir im Alltag lernen, Herr, gute Früchte zu tragen. Du hast gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Geteilt von mir, getrennt von dir, können wir keine guten Dinge vollbringen. Aber mit dir verbunden, in deinem Haus, an deinem Leib, Herr, in heiligem Wandel, in aufrichtigem Leben, dürfen wir überwinden. Herr Jesus, danke, dass die Berge, die wir heute Morgen in den Liedern so gesungen haben, Herr, überwinden dürfen durch dich. Du hast, Herr Jesus, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Herr, ich bitte dich, du möchtest die Familien heilen. Du möchtest, Herr Jesus, unsere Kinder, unsere Jugendliche heilen und segnen. Du möchtest die Einzelne, Herr Jesus, dort, wo sie sich aufhalten, Herr Jesus, mit deinem Segen umhüllen. Herr, dass der Feind sie nicht in einem System hineinnimmt und hin und her wirft, hin und her wirklich verschlammt und sie ausnützt und sie wirklich manipuliert, sondern, Herr, dass du der König bist. Herr, ich bete für die Gemeinde. Ich bete für jeden Einzelnen. Lass uns, Herr, in deinem Fußstapfen wandeln. Lass uns, Herr, all das tun, was du uns gelehrt hast. Herr, wir möchten die Zeit ausnützen und auskaufen. Herr, ich bitte dich, du möchtest diese Zeit, in der wir schon sind und was noch kommen wird, Herr Jesus, unter deiner Gnade nehmen, Herr, und uns, Herr, führen, dass wir erkennen jeden Tag, Herr, ob wir auf rechtem Weg oder auf verkehrtem Wege sind. Herr, dass wir jeden Tag, Herr, in deinem Auftrag stehen und Menschen, Herr Jesus, gewinnen für dich, dass wir, Herr, Güte, Herr, und Licht und Salz in uns haben. Herr, dass wir deine Jünger sind, weil wir uns untereinander lieben. Herr, beleb dein Wort, bekräftige dein Wort mit Zeichen und mit Wunder. Lass, Herr Jesus, jetzt in den Familien, jetzt bei den Zuhörern, Herr, wirklich Frucht tragen, Herr, dass Familien geheilt werden, dass Einzelne, Herr Jesus, erneuert werden, dass wir, Herr, gereinigt sein dürfen und für dich leben. Ehre sei deinem Namen. Herr, segne jeden Einzelnen. Lass deine Herrlichkeit kommen. Ich preise dich. schenke jedem Einzelnen Mut. Herr, lass alle feige Menschen, Herr Jesus, zu mutigen Personen und Männer und Frauen werden, Herr. Dass der Feind, der Herr Jesus im Versteckten agiert, immer ins Leere geht. Herr, wir bitten, gib uns göttlichen Mut jedem Einzelnen und danke, dass du uns annimmst. Gepriesen sei dein Name, Jesus. Herr, bau dein Reich. Komm in unsere Gegend, in unsere Stadt, in unserem Land und lass dein Licht leuchten. Dein Evangelium, Herr Jesus, bekannt werden. Danke, dass du mich erhörst. Danke, dass du uns hörst. In Jesu Namen. Amen.